Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Regelmäßig werden weltweit die Großstädte geprüft, was ihre Lebensqualität betrifft. Und da gibt es so ein Ranking, so einen Vergleich. Und wir können ganz stolz sein als Wiener, da schneiden wir sehr, sehr gut ab. Im Jahr 2012, also vor einem Jahr ungefähr, ist wieder so ein Ranking gemacht worden und es hat laut dieser Liste heißt es, dass Wien die Stadt weltweit, die Großstadt mit der höchsten Lebensqualität ist. Also das heißt, in Wien zu leben ist wirklich eine schöne Sache. Jetzt sage ich was Zweites dazu. Eigentlich ist Christsein auch eine schöne Sache. Das heißt, wenn ich als Christ in Wien lebe, ist das eine doppelt schöne Sache. Jetzt werden sicher einige von uns ein bisschen protestieren. Ein paar von uns, die sagen, ja, ich lebe ja gar nicht in Wien, also bringt mir das nichts. Und ich kann mir auch bei anderen denken, dass sie so im Stillen sagen, na, du hast eine Ahnung. Jetzt stimmt es natürlich, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Das heißt aber nicht, dass es in Wien keine Probleme gibt. Und genauso ist Christsein wirklich eine schöne Sache, aber das heißt nicht, dass wir dadurch gleich alle Probleme los haben. Und genau in dieser Spannung war auch das Volk Israel. Sie erinnern sich, die Israeliten sind aus Ägypten befreit worden. Und das war eine ganz mächtige Aktion Gottes, dass sie schließlich in die Freiheit ziehen und dann verfolgt sie der Pharao mit seinem Heer und sie kommen zum Schilfmeer und Gott teilt das Schilfmeer und die Bedrohung der Israeliten versinkt im Meer. Und sie haben gejubelt, gesungen, der Herr ist meine Stärke, er ist mein Loblied, er ist meine Rettung, ich will ihn erheben, er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn preisen. Also ein absoluter Jubel für Gott, für die mächtigen Taten Gottes. Und jetzt könnte man meinen, die Israeliten sind unterwegs unter der Führung Gottes in das verheißene Land, dann läuft ja alles wie geschmiert. Leider weit gefehlt. Manche Probleme fangen erst jetzt so richtig an. Und genau das ist der Zusammenhang für unser Bibelwort, das ich jetzt vorlesen möchte, aber bleiben Sie ruhig sitzen dabei. Im zweiten Buch Mose, im 17. Kapitel, da heißt es, die Israeliten brachen aus der Wüste Sin auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Also sie sind ganz und gar unter Gottes Führung. Als sie in Rephidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten Mose an. Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden verdursten lassen? Da rief Mose zum Herrn, was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete, ruf einige von den 7 Oberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du in den Nil geschlagen hast. Am Berg Horeb werde ich vor dir auf einem Felsen stehen. Schlag mit dem Stab an den Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der 7 Oberhäupter tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Er nannte diesen Ort Massa und Meriba, das heißt so viel wie Herausforderung und Vorwurf, weil die Israeliten dort dem Herrn Vorwürfe gemacht und ihn herausgefordert hatten. Denn sie hatten gefragt, kümmert sich der Herr auch um uns oder nicht? Es gibt eine alte Weisheit für Pfarrer, die besagt, eine anständige Predigt hat 3 Punkte. Meine Predigt heute ist eine unanständige, denn sie hat vier. Aber sie sind umso kürzer dafür. Und ich möchte diese Punkte auch ein bisschen untermalen, indem ich was zeige. Die ersten zwei Punkte kann ich quasi selber mit dem, was ich bin oder an mir trage, zeigen. Und dann habe ich auch noch zwei Tafeln. Erster Punkt ist, es gibt einen Unterschied, ob ich mit einer Faust oder mit einer offenen Hand vor Gott stehe. Hintergrund ist, es ist ganz okay und ganz in Ordnung, wenn wir unsere Not Gott klagen und vor ihm rausschreien, aber es gibt einen Unterschied, ob ich mit einer Faust oder mit einer offenen Hand vor Gott stehe. Und das Zweite ist, ein dankbares Herz, das sieht um einiges besser. Dritter Punkt, den muss ich jetzt zeigen. Wir sind bei Gott willkommen mit unseren Fragen. Und schließlich der vierte Punkt. Gerade in unseren Nöten ist Gott da und er zeigt einen Weg, er zeigt einen Ausweg. Also ich fange mit Punkt 1 an. Es ist ganz okay, wenn wir Gott unsere Not klagen, aber es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Faust oder mit einer offenen Hand vor Gott stehe. Beide, das Volk Israel und Mose, die waren wirklich verzweifelt. Und sie haben auch allen Grund dazu gehabt. Ich weiß nicht, wer von uns schon einmal wirklich in der Wüste war. Für uns als Familie war das vor 2 Jahren das erste Mal. Wir waren in Israel und auch in der Wüste und da braucht man wirklich viel Wasser. 2 bis 3 Mal so viel als normalerweise. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Israeliten haben gar kein Wasser gehabt. Das war eine echte Not. Und sie waren verzweifelt und das ist voll und ganz verständlich. Es gibt jetzt nur einen Unterschied zwischen der Verzweiflung des Volkes Israel und der Verzweiflung des Mose. Das Volk Israel steht vor Mose mit einer geballten Faust. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns und unsere Kinder und unsere Tiere hier in der Wüste verdursten lassen? Während dann Mose bringt seine Verzweiflung vor Gott. Gott, was soll ich tun? Und er steht mit einer offenen Hand vor Gott. Das Problem des Volkes Israel war, dass sie keinen Blick mehr gehabt haben für das, was Gott vor kurzem erst noch getan hat. Und sie haben einfach nur gemurrt. Sie haben einfach nur noch mit Gott gehadert. Ein Problem ist, wenn wir aufhören, mit Gott zu reden und nur noch bitter sind auf Gott, dann verschließen wir uns selber Gott gegenüber. Es ist voll und ganz okay, wenn wir unsere Not, auch unseren Frust Gott gegenüber rausschreiben. Wir haben am vergangenen Mittwoch auch darüber gesprochen hier und eine von uns hat erzählt, wie sie kürzlich einmal einen Spaziergang gemacht hat und wirklich die ganze Enttäuschung, den ganzen Frust Gott gegenüber rausgeschrien hat und am Ende plötzlich entdeckt hat, tief in mir ist ein ganz großes Vertrauen Gott gegenüber. Gott, ich weiß doch, du meinst es gut mit mir. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen der geballten Faust und der offenen Hand vor Gott. Dass hinter unserer Enttäuschung, hinter unserem Frust, hinter unserer Verzweiflung immer noch ein Körnchen Glaube steht. Und das ist genug für Gott. Also, es ist ein Unterschied, ob wir mit einer geballten Faust oder mit einer offenen Hand vor Gott stehen. Und jetzt das Zweite. Ein dankbares Herz sieht um vieles besser. Wenn ich die Brille runtergebe, muss ich sagen, ich sehe sie nur noch ein bisschen verschwommen. Lesen geht auch nicht mehr gut. Aber wenn ich die Brille wieder aufsetze, dann sehe ich. Dann sehe ich deutlich. Und ich kann auch lesen. Und ähnlich ist es mit einem dankbaren Herzen. Wir sehen mit einem dankbaren Herzen um vieles besser. Vor allem haben wir einen Blick für Gottes Hilfe, die wir sonst gar nicht sehen. Das Problem des Volkes Israel war ja, sie haben erst kürzlich Gottes großartiges Wirken erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott sie rausgeführt hat aus Ägypten, wie Gott die Bedrohung im Meer versenkt hat. Das war wahrscheinlich erst eine Woche her. Aber jetzt war der Durst ganz groß und mächtig da. Und vor lauter Durst haben sie nichts anderes mehr gesehen. Haben sie nicht mehr, sage ich jetzt einmal, ihre Situation richtig einschätzen können, sondern eigentlich verzerrt gesehen. Und das ist ein Grund, warum es in den Psalmen heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die große Gefahr, wenn wir mitten in Schwierigkeiten stecken, ist, dass wir keinen Blick mehr haben für das, wo Gott uns in der Vergangenheit geholfen hat. Ich denke, wir alle kennen die Geschichte von David und Goliath. Und da gibt es ein ganz bemerkenswertes Detail. Als der Hirtenjunge David schließlich vor den König Saul kommt und sich bei ihm meldet, ich wäre bereit, gegen den Goliath zu kämpfen, sagt ihm der Saul, unmöglich, das kannst du nie machen. Und dann sagt ihm der David, dein Diener ist Hirte. Und einmal hat ein Löwe eins unserer Schafe reißen wollen und ich bin ihm entgegen und habe das Schaf gerettet. Und einmal dasselbe mit einem Bären. Und dann sagt er, wenn Gott mir damals gegen den Löwen und gegen den Bären geholfen hat, dann wird er mir auch jetzt helfen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich kann Ihnen sagen, das hat mir schon oft geholfen, wenn ich mitten in einer schwierigen Situation war. Etwas, was mir wirklich Angst gemacht hat, die Erinnerung daran, eigentlich hat mir Gott in ähnlichen Situationen schon weitergeholfen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. An einer anderen Stelle in dem Psalmen heißt es einmal, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, die Rettung Gottes. Das heißt, indem wir Dank opfern, wird unser Blick wieder schärfer. Wird unser Blick scharf für Gottes Hilfe. Wir entdecken, wie Gott uns weiterhilft. Etwas, was wir mit einem undankbaren Herzen wahrscheinlich so nicht entdecken würden. Der dritte Punkt. Wir sind bei Gott willkommen mit unseren Fragen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Altarlesung. Da geht es auch um stürmische Zeiten. Jakobus schreibt, liebe Schwestern und Brüder, eigentlich freut euch, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn indem euer Glaube auf die Probe gestellt wird, wächst eure Geduld und die tut ein Werk an euch. Und dann fährt er fort, wenn jemand von euch nicht weiß, was Gottes Wille in einer bestimmten Situation ist. Also, ich stecke mitten in einer Schwierigkeit und ich kenne mich nicht aus. Gott, was willst du tun? Dann soll er Gott um Weisheit bitten und Gott gibt sie gerne. Gerade wenn wir selber nicht mehr weiter wissen, sind wir willkommen bei Gott mit unseren Fragen. Und es ist diese feste Zusage, die uns Gottes Wort gibt, bitte Gott um Weisheit. Und er gibt sie dir. Ich habe mir es angewöhnt, in schwierigen Situationen, dort wo ich manchmal selber anstehe, Gott zu fragen, Gott, gibt es irgendetwas, was du mir in dieser Situation zeigen möchtest? Gibt es etwas, was du mich hier lehren möchtest? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich immer sofort eine Antwort bekommen habe. Aber sehr oft ja. Sehr oft ja. Und ich kann sagen, es gibt Dinge, die hätte ich wahrscheinlich nicht gelernt, wenn ich nicht durch diese Krisen gegangen wäre. Aber in diesen Krisen hat Gott mir etwas Neues gezeigt. Hat Gott mich ein Stück weitergeführt. Das heißt, wir sind willkommen bei Gott mit unseren Fragen. Und ganz besonders sind wir willkommen bei Gott, wenn wir bitten, gib mir Weisheit. Lehre du mich, gerade in dieser schwierigen Situation. Und ich bin beim vierten Punkt. Gerade in stürmischen Zeiten ist Gott da und er zeigt uns einen Ausweg. Erinnern Sie sich an den Mose, der ruft zu Gott, was soll ich tun? Es fehlt nicht viel und das ganze Volk will mich steinigen. Und dann sagt ihm Gott, geh mit den Ältesten des Volkes hin zu den Felsen am Berg Horeb, da will ich vor dir auf dem Felsen stehen. Das ist das Allerwichtigste. Dass Gott sagt, ich bin da. Ich bin da mitten in deiner Not. Mitten in deinen Schwierigkeiten. Das ist ja das Besondere an unserem Gott. Wir haben einen Gott, der sich nicht von uns zurückzieht, sondern der genau in unsere Not hineingekommen ist. Jesus ist ein Mensch geworden. Jesus hat unser Leben und damit auch unsere Not geteilt. Und man kann richtig sagen, Jesus zieht es dorthin, wo Menschen in Not sind. Schlicht und einfach auch, dass er mit uns mitleidet. Dass er da ist. Und das nächste ist, Gott zeigt dem Mose einen Ausweg. Er sagt ihm, nimm den Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und schlag damit auf den Felsen. Und es wird Wasser rauskommen. Und der Mose tut es, und wirklich, es kommt Wasser heraus, um die Israeliten heranzutrinken. Das Interessante ist, Gott hat das Wasser schon gesehen. Das Volk Israel hat es noch nicht gesehen. Nicht einmal der Mose hat es gesehen. Aber Gott hat mit der Not eigentlich auch schon den Ausweg geschaffen. Paulus schreibt einmal im 1. Korintherbrief, Gott ist treu. Und er lässt nicht zu, dass ihr über eure Kräfte hin versucht werdet, sondern mit der Versuchung schafft er einen Ausweg, damit ihr es ertragen könnt. Das heißt, gerade dort, wo wir nicht weiter wissen, ist Gott da. Ist Gott da mit dem Felsen. Mit dem Felsen, der uns Wasser gibt. Wir haben viele von uns haben den 23. Psalm im Ohr, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, dort, wo alles auf mich einströmt und alle Schwierigkeiten und Probleme rund um mich herum sind, da bereitest du mir einen Tisch. Da bist du da und du lässt mich ein. Ich möchte uns jetzt einfach am Schluss einladen, dass wir vor Gott still werden und jeweils die Punkte, wo wir gerade dran stehen, ihm hinhalten. Und wir bitten, komm du da hinein. Vorher möchte ich uns noch einmal in Erinnerung rufen, die vier Punkte. Das eine, es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Faust oder mit einer offenen Hand vor Gott stehe. Und das zweite, ein dankbares Herz, das sieht um vieles besser. Schließlich das dritte, wir sind willkommen bei Gott mit unseren Fragen und gerade in Schwierigkeiten ist Gott da. Wollen wir miteinander beten? Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du gerade in stürmischen Zeiten da bist. Und wir bitten dich jetzt ganz besonders für diejenigen von uns, die durch eine schwere, belastende, stürmische Zeit gehen. Komm du da hinein. Zeig ihnen deine Nähe und deine Hilfe. Und Vater, wir beten für uns alle um ein dankbares Herz. Um ein Herz, das nicht vergisst, was du uns Gutes getan hast. Und ein Herz, das dir vertraut. Amen.
Amen.